Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Auf Schritt und Tritt begleitet uns das Kreuz. Das Kreuz ist eines der am weitesten verbreiteten Symbole, aber fast immer begegnet es uns in stilisierter Form. Am liebsten als Kreuz aus Gold an einer Halskette oder, so wie ich es zum Beispiel habe, als Anstecker. Heute allerdings, liebe Gemeinde, heute begegnet uns das echte Kreuz, das schmutzige Kreuz, das lebensgroße Kreuz aus Holz, das Kreuz, in dem die Nägel drin stecken und zwischen den Nägeln und dem Holz ein menschlicher Körper. Wir haben es in der Evangeliumslesung gehört, in aller Drastik. Jesus wird gekreuzigt und er wird nicht an einem Symbol festgenagelt, an einem reich verzierten Logo, sondern in echt. Und das war kein Spiel, das Blut war echt und die Todesschreie waren echt. Je deutlicher, je realistischer wir uns vor Augen führen, wie dieser Tod war, desto grausamer wirkt er auf uns. Und nicht nur grausamer, sondern unverständlicher. Wozu das? Und so unverständlich war die Kreuzigung ganz gewiss auch für die Jünger. Die konnten auch damals schon nicht begreifen, was da passiert und vor allem nicht, warum das geschehen musste. Sie haben damals ihre Zeit gebraucht, bis sie es allmählich verstanden haben, jedenfalls teilweise verstanden haben. Und wer regelmäßig an Karfreitag eine Predigt hört, der weiß, viele Predigttexte zu Karfreitag, die deuten das, was sich da auf Golgatha ereignet hat. Die erklären, wozu das geschehen ist. Aber der heutige Predigttext, das Evangelium, das wir gerade gehört haben, der heutige Text erzählt einfach. Er erzählt einfach, was war. Ganz schlicht, ganz drastisch. Ohne Deutung, ohne Antworten. Und so sage ich, lasst uns heute auch einmal ganz schlicht und von vorne anfangen. Anfangen bei dem, was damals passiert ist. Lasst es uns so beobachten, wie es die Jünger beobachtet haben. Und dann machen wir uns, wie die Jünger, auf die Suche nach einem Sinn dahinter. Und dann finden wir hoffentlich auch nach und nach Antworten, bis wir irgendwann sagen können, ja, es musste wohl so kommen. Und bis wir sagen können, es hatte einen Sinn, nämlich es ist für mich geschehen. Ja, das ist das Ziel. Aber sind wir schon so weit? Ich sage, es ist jetzt noch zu früh. Lasst uns vorne anfangen und lasst uns mit Jesus hin zur Schädelstätte stolpern, der da kommt mit Simon von Kyrene neben sich, das Kreuz tragend, blutend, voller Schmerz. Und dann sind wir überrascht, wenn wir dort auf Golgatha ankommen, wie schnell die eigentliche Kreuzigung vor sich geht. Es heißt einfach, dann kreuzigten sie ihn, mehr nicht. Im Griechischen ist es sogar nur ein Nebensatz, ein Partizip. Nicht das, was die Römer damals getan haben in all seiner Grausamkeit, soll im Mittelpunkt stehen, sondern die Reaktion der Menschen darauf, also das, was nach dieser Kreuzigung oder durch diese Kreuzigung passiert. Die Reaktion der vielen Menschen, nicht nur damals, sondern auch über die Jahrhunderte, über diese kurze Notiz, sie kreuzigten ihn. Und so stehen wir also jetzt auf Golgatha, wir stehen unter dem Kreuz, und wir bekommen als erstes mit, was die römischen Soldaten tun. Die Kleider Jesu untereinander auslosen und ihn dann bewachen. Und wir erkennen dabei schon wieder, was im Psalm 22 steht, den wir auch eben gebetet haben. Und Jesus wird ja selbst diesen Psalm auch beten. Wir erkennen ganz viele Dinge wieder, die auch im Psalm schon vorkommen. Und dann lesen wir das Schild über dem Kreuz. Und wir sehen die beiden Verbrecher rechts und links neben ihm. Wir hören sie, wie sie angesichts auch ihrer Schmerzen stöhnen und wie sie während ihres langwierigen Erstickungsprozesses nach Luft schnappen. Das ist, was wir sehen. Aber wen wir nicht sehen? Barabbas. Für den war das Kreuz in der Mitte vorgesehen. Er war wohl der Anführer der Terroristen gewesen, also der beiden Verbrecher, wie es hier heißt, die rechts und links von Jesus gekreuzigt werden. Aber seinen Platz in der Mitte nimmt nun Jesus ein. Eigentlich wird der Chef der Bande in der Mitte gekreuzigt. War das auch schon ein Zeichen, Jesus als der neue Chef der Verbrecher? Denn schon in den letzten Jahren hat sich Jesus immer wieder als Freund der Sünder hervorgetan. Nicht, dass er es gut geheißen hätte, was die getan haben, aber Berührungsängste hatte er nie. Und so enge Gemeinschaft wie jetzt mit den beiden benachbarten Kreuzen hatte er auch schon immer mit den Außenseitern und mit denen, die viel falsch gemacht haben in ihrem Leben. Nein, er scheut sich nicht, sich zum Chef der Verbrecher machen zu lassen. Nicht, dass er selber etwas tun würde, aber dass er nichts dagegen hat, mit ihnen in einen Topf geworfen zu werden und ihre Schande mit auf sich zu nehmen. Wir stehen unter dem Kreuz. Und neben uns drängen sich die Passanten. Die wollen eigentlich nur vorübergehen, aber dabei sehen sie Jesus, wie er da hängt. Sie erkennen ihn wieder. Er war ja aktiv gewesen, ständig überall im Volk, hat gepredigt und gelehrt. Sie erkennen ihn wieder und jetzt verspotten sie ihn. Und was sie nicht wissen, sie sagen dabei die Wahrheit, jedenfalls ganz schön viel Wahrheit. Zwar hat Jesus nie gesagt, dass er den Tempel abreißen würde, erst recht nicht mit seinen Händen oder mit Werkzeug oder irgendwie, aber was er tatsächlich tun wird, und woher wissen das die Menschen eigentlich? Was er tun wird, ist, einen neuen Tempel zu schaffen, einen ganz anderen Tempel, einen Tempel, der Bestand haben wird, auch dann noch, wenn die Römer 4 Jahrzehnte später den steinernen Tempel zerstören werden. Dann werden die Herzen der Menschen der geistliche Tempel sein. Und ja, diesen Tempel wird er errichten, und zwar in 3 Tagen. So rufen es die Passanten jetzt schon, ohne zu wissen, was am 3. Tag passiert sein wird. Und was die Passanten auch nicht wissen, die denken, sie gehen einfach nur vorüber, aber dieser Mensch dort, er leidet für sie. Was da am Kreuz geschieht, das geschieht für sie und für uns und für alle Menschen. Denn es ist wirklich Gottes Sohn, der da hängt. Mehr noch, es ist Gott selbst, der leidet. Gott selbst, der sich ganz hingibt für die Menschen, die er so unendlich liebt. Aber nein, das konnten sie damals noch nicht wissen, obwohl sie schon so sehr auf der richtigen Spur waren. Wenn du Gottes Sohn bist, immer wieder haben sie es so gerufen. Sie haben es doch geahnt, er könnte Gottes Sohn sein. Und sie fordern ihn auf, steig vom Kreuz herab. Wenn du Gottes Sohn bist, dann beweis es uns und steig vom Kreuz herab. Warum tut er es nicht? Wir stehen erstmal unter dem Kreuz. Und es kommen ja immer mehr Fragen in uns auf. Zum Beispiel, warum tut er es nicht? Wir stehen unter dem Kreuz und außer den Passanten erkennen wir die Hohenpriester wieder. Sie haben für die Verurteilung von Jesus gesorgt. Und jetzt kommen sie auch mal kurz vorbei, um sich zu gewissern, dass sie ihr Ziel wirklich erreicht haben und dass es jetzt aus ist mit diesem Unruhestifter. Und auch sie erkennen mehr Wahrheit an, als ihnen lieb sein konnte. Sie rufen nämlich, andere hat er gerettet. Genau das. Andere hat er gerettet. Er hat sie gerettet, indem er sie geheilt hat, indem er sie wieder in die Gesellschaft integriert hat, indem er ihnen Würde und Zukunft und Hoffnung zurückgegeben hat. Jetzt rufen sie, andere rettet er. Und sie wissen nicht, dass er sie vor allem dadurch rettet, dass er für sie am Kreuz stirbt. Sich selbst kann er nicht retten? Oh doch, das könnte er. Aber warum steigt er nicht vom Kreuz herunter? Geradezu prophetisch sprechen die Hohenpriester, wenn sie sagen, er hat auf Gott vertraut. Ja, das hat er. Denn er und der Vater sind eins. Im Vertrauen auf seinen Vater im Himmel ist er ans Kreuz gegangen, obwohl er sich gewünscht hätte, dass dieser Kelch an ihm vorübergeht. Aber jetzt hängt er da und trägt die Sünde der Welt, gerade weil er auf Gott vertraut. Ganz ironisch sagen die Hohenpriester, Jesus sei der König von Israel. Und genau das ist er. Die Hohenpriester sprechen es aus, ohne zu wissen, dass es die Wahrheit ist, ohne es anzuerkennen, dass genau das stimmt. Er ist der König von Israel, der König über die ganze Welt, der König der Könige. Wenn Gott an ihm gefallen hat, so sagen sie, dann soll er ihn doch retten. Übrigens auch das ein Zitat aus dem 22. Psalm. Und er wird es tun, Gott wird ihn retten, nur jetzt noch nicht, wohl aber am dritten Tag. Und dann wird das genau die Bestätigung sein. Das, was die Hohenpriester jetzt schon vielleicht ahnen, jedenfalls aussprechen, es wird dann offenbar sein für alle Welt, dies ist Gottes geliebter Sohn, an ihm hat er Wohlgefallen. Wir stehen heute einfach mal unter dem Kreuz und beobachten und uns kommen Fragen. Und so hören wir mit Erstaunen, wie sogar die beiden Verbrecher neben ihm Jesus schmähen. Warum steigt Jesus nicht jetzt vom Kreuz herunter und zeigt es allen? Dann wäre doch an dieser Stelle schon alles klar gewesen. Dann hätten die Jünger nicht mehr auf Spurensuche gehen müssen und wir hätten es vielleicht einfacher mit dem Karfreitag. Jesus aber bleibt am Kreuz bis zum Ende, damit er tut, was seine Aufgabe war, in Gehorsam, in Liebe. Wisst ihr noch am Anfang seiner Wirksamkeit? Da stand auch die große Versuchung im Raum. Mach Steine zu Brot, damit du nicht hungern musst. Jesus hatte gerade 40 Tage nichts gegessen. Da ist es schon attraktiv, aus Steinen Brot zu machen. Spring von der Tempelzinne, damit die Engel dich auffangen und alle sehen, dass Gott auf seiner Seite steht. Ja, viel Auseinandersetzung standen ihm bevor. Da hätte es ihm auch gut getan und war es vielleicht eine echte Versuchung, dass man jetzt schon sieht, wer er wirklich ist. Bete den Satan an, damit du von Anfang an in Macht und Herrlichkeit herrschen kannst. Das waren die Versuchungen am Anfang seiner Wirksamkeit. Und Jesus hat Nein gesagt, 3-mal Nein, Nein, Nein. Wir haben am Sonntag in Vokavit darüber nachgedacht und haben uns damals schon vergewissert, dass Jesus seinen Auftrag hatte und dass auch wir unseren Auftrag haben. Einen Auftrag, den wir nicht verfehlen dürfen. Und der Auftrag von Jesus war, der leidende Messias zu sein. Und so schlägt sich ein Bogen vom Beginn der Passionszeit bis heute zum Höhepunkt des Leidens Jesu. Ein Bogen von der Versuchung am Anfang des Wirkens Jesu bis jetzt am Kreuz, als er ja wieder versucht war, herunterzusteigen. Warum steigt er nicht herab? Er könnte es doch. Es wäre für ihn eine realistische Möglichkeit gewesen. Er könnte es ganz gewiss und alle fordern es von ihm. Aber er bleibt, er steht es durch. Er flieht nicht in seine Schattenmission, sondern er bleibt bis zum Schluss, bis zum Tod. Und so sehen wir, es waren nicht die Nägel, die Jesus am Kreuz gehalten haben. Die Nägel hätte er abschütteln können. Legionen von Engeln hätten ihn vom Kreuz herunternehmen können. Er aber blieb. Es waren nicht die Nägel, die Jesus am Kreuz gehalten haben. Es war die Liebe. Die Liebe zu den Menschen. Die Liebe zu dir. Die Liebe war es, die ihn am Kreuz gehalten hat. Er hat seine Mission erfüllt für dich. Wir stehen heute unter dem Kreuz. Und wir beobachten, was alles passiert. Wir sehen die unerklärliche Finsternis, die über das Land kommt. Wenn das Licht der Welt ausgeht, dann leuchtet nichts mehr. Wir stehen unter dem Kreuz und wir hören, wie Jesus jetzt, was wir schon getan haben, den 22. Psalm betet. Wir hören und spüren, wie er die größte Gottesverlassenheit durchmacht. Wieso eigentlich er, wenn er doch Gottes Sohn ist? Weil er jetzt und hier zur Sünde gemacht wurde, weil er die Schuld der Welt trägt, weil er die Gottesferne erduldet, aus der er uns befreit. Wir stehen unter dem Kreuz, sehen, wie er den Essigschwamm hingehalten bekommt und wir hören, wie er noch einmal laut aufschreit und stirbt. Wir stehen unter dem Kreuz und nehmen all die außergewöhnlichen Ereignisse wahr, die auf dieses Sterben folgen. Wie der Tempelvorhang zerreißt, wie die Erde bebt, wie sich Felsen spalten, wie sich Gräber öffnen. Und wir staunen, weil wir so etwas noch nie erlebt haben und nicht für möglich gehalten hätten. Aber da muss wohl etwas Besonderes dran gewesen sein an diesem Tod. Nicht einfach ein Sterben, sondern etwas, was die ganze Welt in seinen Grundfesten erschüttert. Wir stehen da und beobachten und können es noch nicht deuten, aber wir merken, da gibt es viel nachzudenken, da gibt es viel zu entdecken und vor allem, das alles muss etwas mit mir zu tun haben. Wir stehen unter dem Kreuz und wir nehmen verwundert wahr, wie sich ausgerechnet der römische Hauptmann zu Jesus bekennt. Wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewesen. Er hat's also schon erkannt. Wann ist es bei den Jüngern soweit? Wann ist es bei uns soweit? Wir stehen unter dem Kreuz. Wir sind ja auch hier in der Kirche versammelt, absichtlich und bewusst, weil wir uns unter das Kreuz stellen wollen. Viele Menschen wollen das nicht und haben trotzdem Interesse an dieser Geschichte. Vorgestern am Mittwochabend, da konnte man im deutschen Privatfernsehen verfolgen, wie in der Kasseler Innenstadt die Passionsgeschichte aufgeführt wurde. Und man kann darüber streiten, ob das eine künstlerisch gelungene Inszenierung war, ob die Aktualisierung geglückt ist, ob die deutschen Schlager zu dieser Geschichte passen und was man von den Werbeunterbrechungen hält. Aber hier wurde die Passion Christi erstaunlich nah am Bibeltext nacherzählt. Und zwar mit dem Kommentar, ich lese ihn wörtlich vor, was Hannes Jenicke dort gesagt hat. Dies ist die größte Geschichte der Menschheit. Nicht nur, weil sie seit 2000 Jahren die Menschen in ihren Bann zieht, nicht nur, weil sie das Fundament des christlichen Glaubens ist, sondern vor allem, weil sie deine Geschichte ist und weil sie meine Geschichte ist, weil sie unser aller Geschichte ist. Eine Geschichte, die handelt von Freundschaft, Liebe, Verrat, Leiden, Vergebung, Tod und Hoffnung. Und das ist es, was es auch für uns zu erkennen gilt. Manchmal sind wir schon so tief gefangen in theologischen Überlegungen, dass wir gar nicht mehr merken, dass das Wichtigste ist. Nämlich, dass das, was da passiert ist, unsere Geschichte ist. Dass Jesus uns zu einem Teil von dieser Geschichte macht, weil unsere Schuld da am Kreuz hängt. Weil er für uns gestorben ist. Deswegen ist es unsere Geschichte. Die Geschichte von uns allen, die größte Geschichte der Menschheit. Und da muss ein privater Fernsehsender erstmal herkommen, der die Menschen auf der Straße mit dieser Botschaft bekannt macht. 2,23 Millionen Menschen haben vorgestern diese Passion im Fernsehen gesehen. Das Fernsehen hat es geschafft, den Menschen diese Botschaft rüberzubringen. Das ist deine Geschichte. Du bist ein Teil dieser Geschichte am Kreuz. Und zwischendurch kamen die Menschen zu Wort, die ein riesiges Leuchtkreuz durch Kassel getragen haben und die dabei erzählt haben, wie Jesus ihr Leben verändert hat, wie diese Geschichte zu Frieden und Versöhnung beigetragen hat und wie die Menschen deswegen zum Frieden gekommen sind und wie ihr Leben wieder Sinn bekommen hat. Und da merke ich, diese Geschichte, die möchten die Menschen hören und sich in ihr wiedererkennen. Und sie sehnen sich danach. Und zugegebenermaßen, das war so ausdrücklich im Fernsehen nicht, aber sie sehnen sich danach, dass ihnen jemand sagt, was da passiert ist, das ist für dich geschehen. Es ist kein Fernsehspektakel und es ist keine Geschichte aus uralten Zeiten, sondern es ist für dich passiert. Jesus ist da für dich gestorben. Und deine Schuld und deine Gottesferne, die du vielleicht bei so etwas wieder spürst, sie hängt dort am Kreuz. Und deswegen ist für dich der Weg frei zu Gott. Wir stehen heute unter dem Kreuz. Erstmal nichts anderes. Aber wir bekommen dort all das mit, was da passiert. Und wir machen uns auf den Weg, das alles für uns neu durchzubuchstabieren. Und nochmal nachzudenken, was hat das eigentlich wirklich mit mir zu tun? Und nehme ich es an und spüre ich das alles, dass es wirklich für mich passiert ist? Ist mir bewusst, dass ich ein Teil dieser Geschichte bin? Und doch, der Karfreitag ist noch nicht der Tag der großen Worte. Der Karfreitag ist erstmal der Tag des Schmerzes und der Tag der Sehnsucht und der Tag der Fragen. Am Karfreitag begegnet uns noch nicht das fertig stilisierte und damit auch sterile Kreuz, sondern am Karfreitag begegnet uns das echte, das schmutzige und das voll Blut vollgetropfte Kreuz. Am Karfreitag bleiben viele Fragen und zugleich fangen die ganzen Beobachtungen schon an, sich zu einem Bild zusammenzufügen. Zugleich ist uns überdeutlich und auch den Millionen Fernsehzuschauern überdeutlich, das ist nicht nur ein Märchen, das ist nicht irgendeine Geschichte, die da passiert ist, sondern all die Umstände, die da dazugehören, die zeigen doch, es hatte alles einen Sinn, es fügt sich alles zusammen und es hat etwas mit mir zu tun. Es ist das Bild, dass Jesus nicht zufällig gestorben ist, sondern dass diese Grausamkeit einen Sinn hatte, weil Gott diesem Ganzen einen Sinn gibt und weil er diese Geschichte mit meiner Geschichte, mit deiner Geschichte heute verknüpft. Wir beginnen zu verstehen, dass das so kommen musste und dass es für uns passiert ist. Und wir fangen an, darauf zu vertrauen, dass auch alles, was mich von Gott trennt, ans Kreuz geschlagen wurde. Und wir fangen an zu glauben, dass es wirklich Gottes Sohn war, dass es Gott selbst war, der das alles für uns getan hat, damit wir frei sind. Er ist gestorben, damit wir leben können. Und je mehr wir beobachten und die Bilder zusammenfügen, die Puzzleteile zu einem Bild zusammenfügen, umso mehr kommen wir dann vielleicht auch dazu, mit Tim Keller zu formulieren, ich bin schlimmer, als es mir meine ärgsten Feinde nachsagen. Weil ein heiliger Gott für mich sterben musste. Ich bin aber auch geliebter, als es mir meine besten Freunde wünschen. Weil ein heiliger Gott für mich sterben wollte. Der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.